doubling up the Clippers. Clean up on aisle three. Clean up on aisle three. Someone call someone, because there's a clean up on aisle three as a man is down.
Luka on the bounce. Inside to Jordan, and there's a triple-double. The assist is the 10th of the game for Luka. And he's got it.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des deutsch-österreichischen NBA Fantasy Basketball Podcasts. Mein Name ist Michael Schneider.
Und hier ist der Mike Seuer.
Wir begrüßen euch nach einer kleineren Pause, Schaffenspause, kreativen, von mehr 6 Monaten.
Weniger, ja, mehr oder weniger Corona-bedingte, nein, einfach Schaffenspause.
Ja.
Die Bubble hat Fantasy ja ziemlich durcheinander geschmissen.
So ist es, ja. Hat auch ein bisschen gut getan, ein bisschen mal abseits vom Fantasy einfach den Sport zu genießen. Der war wenigstens da, so wenigstens etwas, was wir die letzten Monate doch genießen durften. Auch wenn es ein bisschen unter anderen Umständen war, ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Aber dafür haben wir jetzt umso schneller die neue Saison, ja, was dann doch ein bisschen überraschend kam. Aber das heißt natürlich, wir können wieder voll in unsere Lieblingsbeschäftigung eintauchen und euch natürlich den einen oder anderen Tipp dann mitgeben. Und wie sich gehört, natürlich vor der Saison die Previews. Alle einzelnen Mannschaften im Kurz-, im Schnelldurchlauf ein bisschen bequatschen. Ja, das haben wir auch heute primär vor.
Genau.
Aber es gibt natürlich noch ein bisschen eine Einleitung auch in eigener Sache. Denn neue Fantasy-Saison oder generell neue Saison heißt immer auch viele Fantasy-Spieler. Neue, die dazukommen. Alteingesessene natürlich auch. Also es ist immer eine sehr intensive Zeit, kurz vor der Saison.
Und wenn ich hab schon wieder Rücken. Wenn ich schon wieder so höre, habe ich schon wieder Rücken. Alt. Ich bin nicht alt und du auch nicht. Wir sind fit wie Turnschuhe.
So, erfahren. Kann
ich das weitermachen. Erfahren, genau.
Nennt man das diplomatisch.
Ja.
Aber wir begrüßen natürlich alle, die jetzt zum ersten Mal den Pod hören und zugeschalten haben. Euch können wir auf jeden Fall mitgeben, ja, sperrt euer Lauscher schön auf, abonniert natürlich den Pod, schaut in unseren Discord-Channel, um euch mit anderen Spielern auszutauschen, Link in den Shownotes natürlich, und schaut auch auf unserem Blog, www.blog, hier sind auch einige ältere Artikel bereits online, gut geeignet für Einsteiger, was es für Plattformen generell gibt, was es für Kategorien gibt, für Ligen, Formate gibt, und auch auf was ihr für Seiten, für Informationen während der Saison und auch vor dem Draft zurückgreifen solltet und könnt, damit ihr euch ein besseres Bild macht von dem Ganzen. Am Anfang kann das ja ziemlich viel auf einmal sein. Und ja, Bildung ist da sehr wichtig. Ja. Wir haben einen Bildungsauftrag.
Ja. Meinst du, wir haben einen Bildungsauftrag?
Das sage ich immer wieder. Und das will ich nicht müde, das zu wiederholen.
Ja. Ja, auch wenn du schon von älteren Nachrichten redest, das ist schon wieder, ich sag, mein Rücken, also ganz schlimm.
Ja, meiner auch. Also ich habe vor 2-3 Tagen, war es am Wochenende, einen Marmortisch getragen. Ja, mit meinem Schwager, der aber ins Fitnesscenter geht, also wirklich ein Muckis hat. Und wir haben aber, auch er hat mega geschwitzt und tagelang Rückenschmerzen gehabt, ich auch. Das war nämlich eine heftige Sache. Ja. Nie wieder Marmortische abholen, von den kleiner zeigen, selber machen, geht gar nicht. Ja. Das ist mein Learning daraus. Also wir sind gestorben. Ja. Also ich bin froh, hier gerade sitzen zu können.
Ja, das ist halt ein massiver Stein, das hätte man wissen können.
Ja, nicht, dass ich das habe ich verdrängt, dezent.
Jetzt weiß es wieder, beziehungsweise dein Rücken weiß es wieder.
So ist es. Aber zurück.
Losgelöst davon. Genau. Wir haben auch einen Auftrag. Wir sind genau wie alle anderen ziemlich unter Zeitdruck, wie alle Kartendrucker von Panini extrem unter Druck sind, alle Layouter total unter Druck sind, alle Teams schnell unter Druck sind, Teams zusammenzustellen. Haben wir auch einen Druck, die nächsten, wir wollen jetzt 6 Folgen machen und gehen diesmal nicht querbeet, sondern wir gehen diesmal wirklich Division für Division durch, weil sonst macht das wenig Sinn. Und werden also in dieser heutigen Folge die Atlantic nehmen. Sprich, die New Yorker Teams, und gehen dann einmal durch die Teams durch, was hat sich so passiert, wie sieht die sieht also das Rosterchart aus, wie sieht die Rotation aus, gehen dann einmal wieder ein, was sind für uns sichere Bänke, also eine sichere Bank, was ist für uns ein Sleeper, was ist eine Falle, wo man drauf reinfallen kann und vielleicht, wenn in dem Team noch irgendwas offen ist, wer könnte noch vertradet werden und dadurch Value gewinnen oder verlieren. Wir versuchen so bei 5 Minuten wollten wir eigentlich, aber ich denke, es werden 10 pro Team bleiben, sodass wir eine gute Stunde Content heute liefern. Und im Vorfeld hat der Michael noch uns mitzuteilen oder den Hörern.
Genau, bevor es wirklich in Medias Res geht, sozusagen mit den Teams, ein letzter Aufruf noch. Wir, alte Hörer oder ältere, erfahrenere Hörer.
Ach Gott, schon.
Ja, jetzt hast du mich auf dieses Wort so getrimmt. Ja? Jetzt unbewusst nehme ich es immer wieder in den Mund. Gut, nein. Hörer, die uns schon länger verfolgen, packen wir das so an. Wissen ja, wir haben eine Promi-Liga letztes Jahr gestartet, sprich eine Fantasy-Liga, nur vollgepackt mit der Creme de la Creme der deutschen Podcaster-Szene und auch YouTuber-Szene teilweise. Und das werden wir auch heuer wieder machen. Ja? Also der Erfolg gibt uns recht, das hat uns Spaß gemacht, hat den anderen Spaß gemacht und es hat auch euch, den Hörern, Spaß gemacht, eben das mitzuverfolgen, wie Experten unter sich hier traden und sich eben messen untereinander. Fakt ist, wir haben jetzt wieder eine 10er-Liga zusammengestellt, Mike, aber wir sind da nicht ganz happy, wir hätten gern 12 und da haben wir uns gedacht, warum nicht an unsere treue Community 2 Plätze verlosen. Also, wir haben 2 Plätze frei in einer Redraft-Liga auf ESPN, nur mit den deutschen Podcastern unter sich. Also eine elitäre Community, mit der ihr euch da messen könntet. Wer darauf Bock hat und sich nicht scheut, der kann sich bis demnächst bewerben. Alle Infos bekommt ihr in den Shownotes, beziehungsweise kann man jetzt schon ein kleiner Hint, also ihr müsst in den Discord-Channel dann bei uns reingehen, also joinen und dort das eine oder andere lösbare Aufgabe oder Voraussetzung erfüllen, damit ihr in den Pool reinkommt und ja, dann schätze ich mal, wird das losentscheiden, oder, Mike?
Genau. Und die Aufgabe ist, bis Sonntag 12 Uhr in den Discord-Channel zu gehen. Da gibt es einen eigenen Unterordner für die Promi-Liga oder für die Podcast-Liga. Ja. Da einfach seinen Namen reinzuschreiben und das Team, welches man frenetisch anfeuert, also was das der Lieblingsverein ist, das reicht schon aus. Wir werden dann über, ich denke mal, Random.org oder in der Richtung auslosen, welche 2 Plätze Teams einen Platz bekommen. Wichtig ist, wer sich darauf einschaltet, er muss auch aktiv die ganze Saison bleiben. Also wer sagt, ich versuche das mal und dann, wenn es nicht so läuft, dann gehe ich wieder raus, das ist nicht der Sinn, sondern es muss aktiv mitgespielt werden. Also das ist schon die zwingende Voraussetzung. Aber ich denke, da gibt es genug draußen, die da Interesse dran haben und dann bitte einmal reinschreiben.
Genau, das denke ich auch, weil sonst haftet natürlich das unehrenhaft an euren Image dann, wenn ihr innerhalb der deutschen Podcaster-Szene dann verpönt seid. Ich glaube, das will keiner. Also, großes Risiko, wenn ihr dabei sein müsst, dann Vollgas, wirklich.
Ja, genau.
Gut, that's it. Ja, dann können wir schon losstarten mit den Toronto Raptors. Entschuldigung. New York Knicks.
Genau.
Die Raptors kommen erst später.
Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was so bei den Knicks passiert ist. So wie alle anderen Podcaster, die sich auf das Wesentliche zurückgezogen haben, ist bei den New York Knicks relativ wenig passiert. Sie haben sich mit Obi Toppin im Draft verstärkt, haben dazu noch Emmanuel Quickley geholt und zusätzliche Ergänzungen dabei. Der Rosterchart sieht im Endeffekt jetzt so aus, dass im Point Guard-Bereich Payton, Rivers, Nikitina, Dennis Smith, Evans und Quickley sitzen. Ich denke, da werden nicht alle von überleben. Da wird der eine oder andere noch gecuttet werden. Auf der Shooting Guard-Position RJ Barrett, Alec Burks ist gekommen aus Philadelphia und Miles Powell. Kevin Knox ist immer noch in den Büchern. Reggie Bullock ist geblieben. Brad Stekes ist geblieben. Der ist letztes Jahr als Rookie gekommen. Power Forward hat man Julius Randle und eben Obi Toppin gedraftet. Dazu Michael Kidd-Gilchrist aus Dallas losgeeist, warum der auch immer eine Berechtigung noch haben soll, in Fantasy League irgendwo zu sein. Auf Center hat man das ewige 17-Minuten-Talent Mitchell Robinson eben noch. Nämlich nach 17 Minuten hat er 5 Fouls und kann nicht mehr weiterspielen in den meisten Fällen. Dazu kamen aus OKC New Orleans Noel und über mehrere Trades, glaube ich. Ich glaube, das war nicht nur einer, ne? Der Omari Spellman ist letztes Jahr nach Minnesota getradet worden.
Ja.
Genau. Und ist jetzt als dritter Center in New York gelandet. Das ist im Moment der Roster. Im Moment stehen noch, ich zähle mal gerade durch, 12, 15, 18 Spieler im Roster. Wobei zwei davon sehr wahrscheinlich, ein Quickley und Powell, sehr wahrscheinlich einen Two-Way-Contract bekommen. Mhm. Also einer wird noch von den Kollegen gecuttet werden. Ich gehe davon aus, es läuft auf Evans oder Spellman sehr wahrscheinlich hinaus. Aber das wird man dann noch sehen.
Ja.
Ja.
Yes, alles klar. Na, dann starten wir gleich raus in die Depth-Chart. Ja. Mit der Point Guard-Position, die dürfte ja jetzt Elfried Peten als Starter einnehmen. Und wir wissen da alle, also wenn er wirklich viel Spielzeit bekommt, dann ist das eine lebende Triple-Double-Gefahr, ja, wenn er gut drauf ist. Also da kann schon liefern, von daher ist er durchaus interessant. In dem Fall natürlich. Dann dürfte Nili Kina und Dennis Smith kommen in der Hackordnung. Dennis Smith, ja, ein Debakel letztes Jahr. Und ich habe irgendwas gelesen, dass er im Sommer jetzt auch wieder seine Schusstechnik neu erlernen musste. Er erinnert mich irgendwie an Dennis Smith. An Fultz.
Michael Fultz.
Michael, ja. Fultz, genau. Also ein bisschen auch ein Dilemma mit ihm. Dass, ja. Also wenn man Dennis Smith nimmt, dann glaube ich, spielt man auch gern Lotto oder so irgendwie. Ja, kommt darauf hin. Also den Jungen noch was zuzutrauen, wird ganz, ganz schwer. Aber ja, man darf ihn halt auch nicht abschreiben komplett. Aber es ist halt schon eine ziemliche Wundertüte. Ja. Der Rest, muss ich ehrlich sagen, auch in Austin Rivers wird hier nicht wirklich viel Minuten bekommen, ja, in dieser Point Guard Rotation. Ja.
Ja.
Dann Shooting Guard Archie Barrett, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Also ist natürlich schon, also das sehr, sehr schwierig, der Junge mit seinen Quoten. Das tut halt schon sehr weh. Also bei, ich glaube, 40, 32, 61, also das Field Goal, Dreier und Free Throws. Das tut halt schon weh, so eine Quote. Mal schauen, ob er einen Schritt weitermacht, aber ich bin nicht so ein Fan von ihm. Aber er wird natürlich starten, vermutlich. Nehme ich mal an, außer Phipps, der alte Haudegen, nimmt Alec Burks. Dann,
ja, glaube ich nicht.
Aber
Alec Burks ist ein guter Six-Man.
Ja, würde ich auch sehen in die Richtung, ja, weil es geht ja um nichts bei den Knicks, mehr oder weniger. Also wäre das schon ziemlich, ja, blöd, wenn das so in der Form dann laufen würde. Ja, aber Alec Burks, ein Sixer Mann, wie du schon richtig sagst, kann scoren einiges. Das haben wir jetzt bei den letzten Stationen schon gezeigt. Also durchaus ein interessanter Mann in den letzten Draftrunden oder tieferen Ligen. Dann würde ich weiterschauen zu Small Forward. Da natürlich Kevin Knox, ist ja noch schlimmer als Archie Barrett, viel schlimmer, der hat ja letzte Saison nur 18 Minuten nur noch gesehen, bei 6 Punkten im Schnitt, Quoten 35, 37. Ja. Also den anzurühren, nicht mal mit einer Kneifzange. Wobei, bei Phipps weiß man nie, wenn er gesetzt ist, dann darf er vielleicht auf einmal wieder 30 Minuten spielen. Ja?
35 Minuten, ja, schon.
Genau. Quoten werden aber trotzdem mies bleiben.
Der reitet den guten Kevin aus, bis er nicht mehr kann. Und dann sagt er, oh, ich brauche 19 Mal Forward nächstes Jahr.
Ja, also das wird auch interessant zu sehen. Ja, also ist ganz schwer einzuschätzen. Normal würde ich jetzt kein Pferd auf Knox mehr setzen, aber unter Phipps, wer weiß das schon, aus Mangels an Alternativen. Ja? Weil nachher kommt nur ein Bullock. Wissen wir ja, maximaler Dreier-Streamer. Und Bratstekis kann ich überhaupt nicht einschätzen, glaube ich, macht auch keine große.
Dreier ist auch ein Dreierwerfer.
Ja. Also, die werden sich da untereinander schon die Minuten wegnehmen, sodass es komplett uninteressant ist. Ich glaube, das mehr gibt es da nicht zu sagen. Und Power Forward natürlich, Julius Randle gesetzt an sich, ist auch ein heißer Trade-Kandidat. Also, dass der noch wechselt unter der Saison, 2010-Kandidat halt. Ist schon nice, ja. Von dem her mag ich schon an sich, aber man weiß halt nicht, ob er die Saison fertig spielt oder nicht. Dann könnte das natürlich noch sich dann ändern. Aber ja, sicher weiß man das natürlich jetzt noch nicht. Obi Topping, bist du da Rookie-Spezialist? Siehst du schon Impact jetzt aktuell in dieser Saison schon?
Also der Unterschied zu den Kollegen, die von GotoGuys, die den Spieler natürlich auf Herz und Nieren prüfen, ob er NBA-ready ist, ist Fantasy ja eine etwas andere Sichtform. Da geht es ja nur darum, wie viel Zeit man hat und ob man die Opportunity bekommt, überhaupt auf dem Platz zu stehen. Wie gut man oder wie schlecht man ist, ist in Fantasy. Also plus minus ist kein Wert. Es gibt zwar Field Goal Percentage, aber wenn einer trotzdem 20 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists und 2 Blocks macht, egal ob er minus 30 auf dem Platz ist, ist es Fantasy trotzdem Punkte, die eingetütet sind. Deswegen sehe ich Obi Toppin in Fantasy-mäßig als einer der besseren Spieler, die man nehmen kann.
Mhm.
Ja. Weil er halt die Möglichkeit hat, da zu spielen, ne? Ganz klar.
Ja, genau. Ansonsten, du hast schon eingangs ein bisschen sarkastisch erwähnt, eben Michael Kidd-Gilchrist, dass der noch einen Vertrag bekommt. Ja, ist durchaus fraglich, wozu. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht viel erwähnen. Unrelevanter geht es kaum. Ansonsten, ja, Center Mitch Robb, wie du schon auch gesagt hast, immer Foulprobleme. Hat jetzt letzte Saison 23 Minuten gespielt im Schnitt. Natürlich 2 Blocks, ist geil. Er hatte 2,4 in der ersten Saison, wo er nur 20 Minuten gespielt hat. Interessanterweise, also er hat abgebaut bei den Blocks. Ansonsten natürlich halt meistens überall ein bisschen zugelegt. Auch knappe 10 Punkte. Ja, wird gesetzt sein. Noel, der Backup, ganz klar. Da wird es relativ wenig Value geben, außer in tiefen Ligen.
Ja, und meinst du?
Ja, also na okay, wenn er... Es kommt darauf an, ob er sich weiterentwickelt oder ob es weiterhin bei diesen Minuten bleibt, weil da hast du schon recht, da könnte Noel dann doch seine 20 Minuten bekommen.
Möglicherweise. Also im Endeffekt, das ist immer so ein Spieler, den habe ich ab und zu, der ist 26, also ist noch nicht uralt. Und ich nehme jetzt mal die Dallas-Zeit raus, Fantasy-mäßig. Mhm. Die letzten Jahre bei OKC ein Steal, 1,5 Blocks in 18 Minuten, davor okay. 0,9 und 1,2 Blocks, in Dallas ein Steal 0,7 Blocks, davor der hat zwei Saisons da gespielt, unglaublich, 21 Minuten ein Steal, 1,1 Blocks, in Philadelphia 1,5 Steals, 0,9 Blocks, das heißt total hat er bis jetzt in seinem Leben 1,3 Steals und 1,4 Blocks aufgelegt.
Ja, Defensive das heißt, Stats sind gut bei ihm, ja, das stimmt.
Und gerade Blocks und Steals sind halt nicht wie Dreier, wie Sand am Meer mehr zu finden, sondern das sein. Deswegen habe ich ihn diesmal auch in einer Liga gedraftet, weil er eben am hinteren Ende doch ganz gut in seinen Minuten, die er kriegt, und 20 Minuten kriegt er eigentlich immer im Schnitt, doch immer anderthalb Steals und anderthalb Blocks im Schnitt nimmt. Und das ist schon relativ gut für einen Spieler, der ja nicht in der ersten Runde von einem Team gedraftet wird. Also finde ich den gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen soll ihn Omari Spellman ablösen? Glaube ich nicht. Also deswegen...
nee. Naja, da muss ich dir schon recht geben. Auch 68% aus dem Feld letzte Saison geschossen.
Ja.
Das also geworfen.
Also er hilft dir auf jeden Fall, bei drei Dingern auf jeden Fall weiter.
Ja. Genau.
Holt ein paar Rebounds, also ist jetzt nicht so schlimm.
Ja.
Gut. Das wäre die Rotation. Dann lass uns, wir haben gesagt, wir wollen heute relativ zügig 10 Minuten machen. Sichere Bank in dem Roster, wenn du drauf guckst.
Ja. Ja, an sich Randall, mehr oder weniger, in meinen Augen. Von Mitch Robb, wie gesagt, weiß man auch, was man bekommt, mehr oder weniger. Und Gary Payton, wollte ich schon sagen. Elfrid Payton, sage ich mal. Als sichere Bank wäre ein bisschen übertrieben, aber ja, würde ich ein bisschen noch in diese Diskussion am Rande mit reinnehmen, aber hauptsächlich natürlich Randall und Mitch Robb, meiner Meinung nach.
Mhm. Wir sagen, einen müssen wir uns entscheiden.
Ja. Ja, dann Randall. Dann
Randall?
Ja.
Mhm. Okay. Sleeper im Kader?
Ja, also Sleeper ist schwer. Wie gesagt, Burks als sechser Mann, so irgendwie kann man durchaus reinnehmen. Dennis Smith, wie gesagt, da muss schon viel, viel gut laufen, dass der noch ein Leibchen hat. Aber wie gesagt, abschreiben also würde ich nicht ganz. Aber Burks würde ich mich dann, wenn ich Geld setzen drauf würde, dann
ja. Auf okay. Burks. Falle?
Falle ist natürlich, naja, schwer auch. Falle ist natürlich Knox oder auch Barrett möglicherweise.
Ja, ich glaube, Barrett ist für mich, das Problem ist halt auch, er spielt, er holt natürlich Punkte, aber er macht natürlich vieles nicht gut. Ne?
Das ist er tut dir sonst in allen Quoten eigentlich weh. Ob sich deswegen, das auszahlt, dann ist fraglich. Ja.
Genau, das ist ja so lustig, dass man sagt, er ist in den Trading Cards irgendwie Dritter oder Vierter, ne? Wo man sagt, den muss man unbedingt haben, wo man denkt, von den Ergebnissen und Statistiken, null.
Ja. Ja, also kannst du ja einen Jordy Clarkson nehmen. Ja. Der liefert dir genau dasselbe, nur mit besseren Quoten. Ja.
Okay. Trade-Kandidat, als Abschluss hattest du ja schon so ein bisschen Julius Randle ins Boot geholt. Noch irgendjemand, den du siehst, der theoretisch die Saison nicht in New York beendet wird und dadurch, ich glaube, Randle wird seinen Wert verlieren, wenn er irgendwo anders hingeht, hundertprozentig.
Ja.
Weil er wird ja, wenn zum Contender gehen, der dann, wo er weniger Spielzeit bekommt. Noch irgendjemand, den du siehst, den sie verkaufen würden?
Naja, von den Eigengewächsen eher weniger, oder? Oder siehst du da? Also wenn, dann sonst kann Burks wieder verschifft werden vielleicht.
Ja, aber der hat einen Einjahresvertrag unterschrieben, ne?
Aber ja, ich glaube, in dem Fall genau richtig.
Dann darf er gar nicht
vertreten. Dann geht das nicht, ja. Also ich relativ wenig. Einjahresverträge sind genau. Vielleicht Dennis Smith irgendwo hin. Aber schwer.
Aber der ist
der hat er kein Value.
Für dich.
Genau. Nee, hat er kein Value jetzt aktuell. Also mir ist sonst nicht viel eingefallen, ehrlich gesagt.
Okay. Dann nehmen wir Julius Randle als den, der Trade-Kandidat ist und wenn er wechselt, der wahrscheinlich danach weniger Rolle kriegt.
Ja, genau.
Okay, gut. Dann gehen wir auf die andere Seite.
Zu den Nets.
Die im Moment anscheinend fertig sind mit ihrem Kader, richtig? Weil der Harden-Trade scheint ja erstmal nicht zu kommen.
Nee, so das wäre auch zu viel des Guten. Muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ich gehe mal kurz drüber über die Mannschaft. Kyrie Irving ist wieder zurück nach seiner Verletzung. Bruce Brown ist im Trade von Detroit gekommen. Tyler Johnson, der in der Bubble sehr gut gespielt hat, hat einen Vertrag bekommen. Eli Okobo ist aus Phoenix gekommen. Landry Shamet ist über den Dreier-Trade mit Luke Kennard, richtig? Mhm. Luke Kennard ist nach zu den Clippers gegangen und er ist zu den Nets gekommen. Caris LeVert ist aus Shooting Guard weiterhin im Team. Auf Small Forward der Neuzugang Kevin Durant und Joe Harris, der aber sehr wahrscheinlich auch auf Shooting Guard spielen wird. Und Timothy Luvavu, der sehr gut gespielt hat in der Bubble, muss man ehrlich sagen. Man muss gucken, ob er das halten kann. Auf Power Forward wird es dann ziemlich dünn, meiner Meinung nach, mit Torian Prince und Jeff Green, den sie geholt haben. Und Rodions Kurs steht da geblieben ist. Auf Center dagegen sind sie meiner Meinung nach gut besetzt mit Jared Allen, DeAndre Jordan und Nicholas Claxton. Ich habe jetzt mit Erschrecken gesehen, Michael Beasley ist noch als Power Forward geführt.
Ja, das hat mich jetzt auch geflasht. Ich dachte eigentlich nicht, dass der eine Junge einen Vertrag hat.
Ich schau mal gerade
rein. Spot-Track?
Nee, ich schau mal gerade rein, was hier steht. Er ist noch aufgeführt, hat aber keinen Vertrag. Er hat letztes Jahr einen Vertrag unterschrieben für den Ende der Saison, aber der hat jetzt keinen Vertrag.
Okay. Dann.
Manchmal muss man so Rotor World auch mal fragen, ob sie nicht mal Spieler mal als Leichen rausnehmen. Aber bei ESPN kann man auch noch Kevin Garnett einsetzen. Also von der Sicht her alles gut.
Ja, ich schaue jetzt auch. Ja, den müssten sie rausnehmen. Gut, ja. Kannst du dann nachher dann machen. Rotor World anschreiben.
Ja, dass sie mal bitte da ein paar Sachen verändern. Gut, dann sind wir schon bei den Dingen dazu. Ich meine, dass der Vorteil ist, dass die Kollegen uns das ja alles schon abgenommen haben in anderen Podcasts, sodass wir nicht mehr so extrem drauf eingehen müssen. Dann würde ich dich bitten, was zur Rotation zu sagen.
Ja, Guards halt sind halt sehr. Die Point Guard Rotation ist auch natürlich klar soweit, aber auch sehr stark besetzt, was hinter Irving natürlich zu Problemen führen wird, dass da irgendwer jemand Fantasy-relevant wird, außer Dinwiddie. Bei Irving natürlich kennen wir das Problem Verletzungen. Also er hat in den letzten drei Saisonen wo habe ich mir das notiert? Irgendwo? Nicht viel mehr als 60 Spiele gemacht. Jetzt die letzte kann man natürlich für diesen Wert nicht hernehmen, aber wenn man die letzten drei zurückschaut trotzdem, das ist nicht so viel. Aber wenn er natürlich spielt, wissen wir alle, was er drauf hat. Und was er liefern kann. Ich glaube, Dinwiddie wird ein bisschen einbußen heuer. Also er muss natürlich ins zweite Glied zurück. Der hat letzte Saison schon 31 Minuten gespielt, 20-7. Also 20 Punkte, 7 Assists geliefert, das ist schon stark. Da wird es einen Tipp geben, auf jeden Fall. Aber danach sehe ich wenig Chancen für Bruce Brown, Tyler Johnson und Okobo sowieso. dass da irgendwelche Fantasy-relevanten Zahlen dabei rausschauen bei den Spielern. Das bist du auch meiner Meinung, mehr oder weniger.
Ja.
Ja, gut. Shooting Guard ist natürlich LaVert gesetzt. Auch bei ihm natürlich tolles Jahr. Ohne Durant und Irving war er mehr oder weniger eigentlich die erste Option. Fast mit Dinwiddie, kann man eigentlich ex aequo sagen. Auch er 19 Punkte in 30 Minuten gemacht. Ja, er wird die Usage wieder runtergehen. Also da muss man sich natürlich auch als LaVert-Fan, besonders in Dynasty, mit einer kleinen Wertminderung auseinandersetzen. Und beim Draft natürlich wird sein ADP ein bisschen runtergehen. Ja, also da wird ein bisschen nach hinten fallen. Trotzdem ist der Junge noch sehr talentiert und jung, wie wir wissen. Von daher mal schauen, wie das reinpasst. Ist schwer zu predikten, aber bei neben so balldominanten Spielern und Stars wie Durant und Irving, ja, wird das wohl so passieren. Ja, auch bei ihm wird es runtergehen. Ansonsten Shamet, glaube ich, ja, wissen wir auch, Dreier-Streamer, hat schon gestruggelt letzte Saison bei seinen letzten, bei den Clippers, da eine Rolle zu finden gegen Ende. Von daher, ja, auch Finger weg eher. Ja, und du hast gesagt, Shooting Guard siehst du auch Joe Harris mitmischen oder eher als Backup von Durant?
Nee, ich sehe den auf beiden Positionen spielen.
Ja, kann auf beiden spielen, ja.
Ich glaube, das wird...
der wird stabil bleiben.
Ja, genau. Ja gut, der ist ein Dreierwerfer, einer der besten Erlieger.
Aber
warum sollte man
elitär.
Und hat den Vierjahresvertrag an die Backe gehangen, also von der Sicht her... deswegen habe ich ihn auch genommen, weil eine Safe Bet für die nächste, für die
absolut
Saison, weil er wird spielen, ja.
Also 47% und 42% Dreierquote die letzten beiden Jahre. Also das ist elitär. Ja. Ja. TLC, Tumavo Lavu Cabarro.
Lulavu Cabarro, ja.
Ja, genau, so ist es. Ja, TLC, ich weiß nicht, ob ich in der Kaderdichte jetzt dafür ihn noch wirklich relevant sehe. Also in Real Life mag er vielleicht da was beitragen, für Fantasy wird es eher schwer. Heuer.
Ja.
Ja, auf der 4, wie du gesagt hast, relativ dünn, aber Taurean Prince, der war ja schon immer unser Liebling die letzten Jahre, hat uns ein bisschen enttäuscht. Zuletzt. Könnte aber da, wenn er gesetzt ist auf der 4, durchaus ein Sleeper-Kandidat sein, würde ich fast meinen. Meiner Meinung nach passt er relativ gut rein. Ja. Seine Rebounds sind auch stark raufgegangen letzte Saison, da er auf die 4 ausgewichen ist.
Ja, das Problem, was er
hat... Und Spacing bietet er ja auch an.
Ja, genau. Das Problem, was er letztes Jahr hat, war einfach, seine Feldwurfquoten sind in den Keller gegangen.
Ja.
Na, also Rebounds hat er mehr abgegriffen, viel mehr als sonst.
Ja.
Aber die Feldwurfquoten, wenn er, sag ich mal, 44% geworfen hätte wie das Jahr davor, dann wäre er auf 14, 15 Punkte gekommen, 6 Rebounds und 2 Assists. So schlecht ist halt ein Steal. Also so schlecht ist es nicht. Aber die Quoten waren halt miserabel. Und da muss man halt sehen, ob sich das verbessert, wenn er neben Durant und Irving.
Ich schätze schon eben. Deswegen, das könnte ihm schon zugutekommen. Von daher sehe ich den schon gleich vorweg als ein bisschen als einen Sleeper hier. Ansonsten, ja, Jeff Green, eine Bank natürlich, wenn es um die Bank geht, auf der Bank zu sitzen. Aber, ja, wir wissen auch, mehr Impact in Real Life als in Fantasy, obwohl der immer wieder auch von der Bank reinkommen kann und scoren kann. Aber viel mehr liefert der Junge auch nicht. Ja? Also, da gibt es relativ wenig Stats fürs Fantasy, außer Punkte und ein paar Rebounds. Ja? Also ein paar Dreier und Rebounds. Ja? Da ist nicht wirklich viel zu holen. Kuruc und Co., ja, sehe ich da, ja, die auf der Bank tanzen maximal oder die Bank zu wärmen. Ja. Schade um ihn, ja, weil er ist ja ein Talent in sich, aber da hat er sich da einiges geleistet zuletzt, schon letzte Saison. Gut, das wäre für mich schon die 4 eigentlich, Relevantes. Dann könnten wir eh schon auf den Center gehen. Da war auch letztes Jahr genau die Debatte am Anfang der Saison, startet Jordan über Allen. Wie siehst du das heuer? Es dürfte wieder so sein, oder?
Ich glaube, dass die Kollegen ihm sagen würden, dass Jordan starten soll, weil er halt einen guten Draht zu den Stars des Teams hat.
Genau.
Und man will sich mit den Stars halt nicht verscherzen will. Aber über die Saison glaube ich einfach, dass Allen der bessere Spieler ist und mehr Zeit kriegen wird. Aber es wird ein Sharing werden, was für beide nicht gut ist. Aber wenn man in der Mitte draftet, glaube ich, sind beide Center okay. Na, also Allen natürlich ein bisschen mehr, weil wenn man ja gerade in der Dynasty- oder Fantasy-Keeper-Liga ist und vielleicht behalten will, ist Allen vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Interessant ist Claxton, finde ich, weil Claxton finde ich ein interessantes Projekt. Hängt natürlich hinter den beiden jetzt ein bisschen fest. Aber weiß ja nie, ne? Man ist eine Verletzung entfernt, plötzlich relevant zu werden.
Genau, finde ich auch.
Und dann kann er bei der, der letzte 56% Fehlquote gemacht, hat aber einen schlechten Freiwurf. Da muss man halt gucken, wie es ist.
Ja, ist noch relativ rum, jung.
Ja, ja, genau, da muss man mal schauen. Aber ich halte von ihm eigentlich relativ viel, wenn er eine Chance bekommt, aber das wird man sehen.
Ja, gut. Bin ich ganz bei dir, ja. Mhm.
Gut.
Yes, so.
Sichere Bank.
Ja. Kevin Durant. Die Bänke, ja. Da brauchen wir nicht
lang. Ist das eine sichere Bank? Wenn er fit ist, ja.
Mhm. Ja, aber er hat jetzt wirklich, also die Pause war ja extrem lang. Also wenn, wann nicht jetzt, ja, dass er wieder auftritt. Aber Restrisiko bleibt immer. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und so eine Verletzung steckt man halt nicht so neben, einfach so nebenbei weg. Aber ich bin mir eigentlich schon sicher, dass er auftreten wird. Ja, also.
Ja. Als sichere Bank Kevin Durant?
Ja, okay. Schon. Also.
Sleeper?
Ja, also Sleeper schon, wie angekündigt, Taurean Prince für mich. Ja.
Okay.
Obwohl ich auch ein Allen-Fan bin, aber den sieht man ja nicht wirklich mehr als Sleeper. Ich glaube, Prince ist jetzt aufgrund der letzten Saison under the radar und könnte, wie gesagt, aufgrund Durant und Co. Da jetzt ein bisschen wieder aufblühen und bessere Quoten noch auflegen. Ja. Dadurch für mich schon. Klecksen halt eher was für tiefere Ligen und da muss eben auch schon Ausfälle geben. Also von daher kann man das nicht wirklich als Sleeper nennen.
Hm. Also Prinz.
Der Prinz.
Der Prinz ist es. Der Prinz could und is it. Und Falle. Caris LeVert.
Ja, also LeVert. Ich habe mal auch LeVert und Dinwiddie aufgeschrieben, aber eher LeVert, ja. Wenn ich Geld setzen würde, weil ja, er ist da einfach gefangen in diesem Duo und das wird auf ihn besonders stark abfärben, ja. Bin ich mir auch sicher, leider.
Und Dinwiddie spielt sehr wahrscheinlich Six-Man und dadurch, Six-Man sind immer besser als Fifths oder Fourths-Man in der ersten Fünf. Erfahrungsgemäß, weil sie eben mehr Zeit bekommen. Mhm. Lou Williams ist ja immer das beste Beispiel, ne? Der ist klassische Six-Man sind in Fantasy, bekommen genauso viel Zeit wie die Starter meistens. Das sind vielleicht am Ende nicht mehr dabei, aber leben davon eigentlich ganz gut. Gut. Mhm. Irgendjemand, der getradet werden kann, alle außer Durant und Irving, wenn Harden kommt.
Ja, besonders LeVert, ja.
Und ich glaube, dass es allen, wenn sie weggetradet werden, es gut tun würde, fantasy-mäßig.
Ja.
Wenn ein Paket aus Dinwiddie, LeVert
Fall schon,
und Allen gehen würde, was ich zwar nicht glaube, aber man weiß ja nie, was im Basketball passiert. Mhm. Und wer da gerade den Knopf drückt, auch in, zum Beispiel in Houston, wenn es da um nichts mehr geht, wären das alle Spieler, die da sehr gut spielen können.
Ja, absolut, ja. Bin auch gespannt auf das, wie die Trainer sich hier, also Steve Nash und Mike D'Antoni, taktisch die Nets aber ausrichten werden. Aber das ist natürlich eine Sache, die wir hier natürlich nicht näher besprechen werden. Aber finde ich spannend auf jeden Fall.
Ist da nicht auch noch Amare Stoudemire als Trainer hingegangen?
Ja, das kann sein. Also ist interessantes Trainerkonstellation bei den Nets. Ja. Bin gespannt.
Und der Trainer vom letzten Jahr ist ja auch noch da. Also die haben schon, so schlecht sind sie da nicht aufgestellt.
Ja.
Wobei ich immer glaube, dass Steve Nash eher gute Laune-Onkel ist.
Mhm. Und die anderen machen lässt dann. Ja. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Yeah.
Gut.
Häkchen unter die Netz.
Häkchen unter die. Ja, Häkelchen unter die Netz, genau.
Die Celtics, wenn ich mir das richtig notiert habe. Ja, genau.
Die Celtics, genau. Die am Anfang aussahen, als ob sie in der Offseason alles verschlafen. Haben dann aber eigentlich relativ gut sich sogar noch verstärkt, fand ich. Am Ende, wie das, was noch auf dem Markt war. Kurz zu sagen, Jeff Teague ist als Ersatz für Brett Wanamaker geholt worden. Sonst ist Peyton Pritchard gedraftet worden für die Point Guard Position. Auf Shooting Guard ist Aaron Nesmith geholt worden, der also per Draft beste Shooter, angeblich einer der besten Shooter, vielleicht ein 14 schon Reach. Evan Tournier ist zwar gelistet im Roster, ist aber eigentlich Trainer jetzt für die Player-Entwicklung. Jalen Brown ist geblieben, Semi Ojele ist geblieben, Jason Tatum, Grant Hill. Einziger Hinzukömmling ist noch Tristan Thompson auf Center, was endlich mal den Daniel Tice Robert Williams ein bisschen ablöst. Ich glaube, dass der, da kommen wir ja gleich noch zu, gar nicht so schlecht ist da gefunden hat, weil Tristan Thompson ist meiner Meinung nach ziemlich unterschätzt. Aber ein ziemliches Tier unterm Korb, weil schießt ja auch mal ein Meisterschaftsteam der Cleveland Cavaliers. Mhm. Also ich glaube, dass sie da noch einen relativ guten Verstärkung bekommen, weil Tristan Thompson ist auf jeden Fall stärker als Enes Kanter für sein Skillset, was er mitbringt. Weil er kann auch mal dagegen halten.
Ja.
Gut, dann kannst du gleich zur Rotation sagen, sprich gleich auf die Verletzungshistorie einfangen, genau.
Ja, Point Guards, Kemba Walker natürlich, da haben alle, die das mitverfolgen, tagtäglich, wenn das sicher mitbekommen haben, also sein Knie, dürfte wieder Probleme machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ist eine OP jetzt angesetzt oder irgendwas? Eine Injektion war das oder so irgendwas? Hat er bekommen. Aber das kann natürlich jetzt sich ein bisschen hinauszögern, das Ganze. Und natürlich ist das eine heikle Geschichte. Das heißt, er wird auf jeden Fall, was man so weiß, mindestens bis Jänner oder länger fehlen. Das ist eben noch nicht genau festgelegt oder eben schwer zu prognostizieren. Von daher kann man ganz klar sagen, zum Beginn der Saison wird Jeff Teague natürlich da profitieren. Das heißt, macht ihn natürlich interessant auch für eine späte Runde im Draft, sich den Teague noch ins eigene Team zu holen, was eigentlich schon nach letzter Saison mehr oder weniger war. Der Junge ja schon dann. Der Atlanta-Besuch war ja komplett verkackt. Ja, und auch davor hat er schon ein bisschen in Minnesota abgebaut. Aber er könnte jetzt noch ein bisschen liefern, ja, zumindest Assists und ja, den einen oder anderen Dreier, obwohl er nie ein großer Shooter war, könnten schon von ihm kommen. Ja. Von daher, interessanter Mann, zumindest für den Beginn der Saison, bis er im Kemba fit wird. Und je länger das dauert, umso mehr natürlich wächst sein Value in dem Sinn. Weil sonst dahinter, das sehe ich nicht wirklich wen, ja, der Wanamaker, wie du schon gesagt hast, weg ist, ein Carson Edwards und Co., und die Rookies auch noch, den du, Pritchard, wie du erwähnt hast, weiß ich nicht. Sehe ich relativ wenig Chancen in diesem Team.
Ja.
Ansonsten, ja.
Tremont Waters vielleicht, aber ja, da kann ich auch nicht so wirklich viel sagen.
Nee, ich auch nicht. Darum gehen wir gleich zu den Shooting Guards. Und da ist, früher haben wir uns da oft die Mäuler zerrissen, muss ich ehrlich sagen, über seine schlimmen Quoten. Sie sind jetzt auch nicht die besten Quoten. Aber Marcus Smart hat da schon eine enorme Entwicklung und Steigerung besonders letzte Saison hingelegt. Ja. Also der Junge ist sowas von wertvoll, nicht nur für die Celtics in Real-Life-Basketball, sondern auch mittlerweile im Fantasy geworden. Also wenn man ein bisschen aufrundet, fast 2 Steals pro Game, also es sind 1,7, glaube ich, sind es. 13 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists. Das ist schon was und spielt über 30 Minuten, das wird auch dieses Jahr natürlich machen, besonders jetzt auch, wo Kemba weg ist, wird er am Anfang natürlich auch die eine oder andere Minute noch bringen auf der 1, schätze ich mal. Aber ja, Marcus Smart, wirklich Defensive Stats Monster, und ich glaube, die Entwicklung zeigt nach oben auch bei ihm. Quoten werden halt nie die besten sein, aber trotzdem für Fantasy ein ganz wichtiger Mann. Dahinter gibt es relativ wenig auf der Shooting Guard Position. Sehe ich das richtig, eigentlich? Romeo Langford ist auch jetzt verletzt, sehe ich. Aber ich weiß da nichts genau.
Ich denke mal, dass sogar Aaron Nesmith sogar sehr früh sogar Zeiten bekommen wird, glaube ich.
Ja.
Einfach einen hinstellen, der wirft, ist ja jetzt nicht die schlechteste Variante. Aber wenn er trifft, ja, warum nicht?
Ja, muss ich mich der Stimme enthalten, wie gesagt, nicht mein Metier. Aber wenn du das sagst, nehmen wir das jetzt mal so hin.
Sie sind auf dem Flügel halt dünn, ne?
Ja, das muss man ganz einfach sagen. Das eben, ja. Das absolut.
Also ich weiß auch nicht, warum Boston so stark gehypt wird. Wenn Walker jetzt ausfällt, haben sie ein Problem, weil de facto, okay, Tatum kann den Ball ein bisschen führen und Smart und Teague, das war's. Ne? Mhm. Also da ist jetzt nicht viel mehr, glaube ich, im Team. Da muss schon irgendeiner jetzt um die Ecke kommen und plötzlich exorbitant besser sein. Aber das muss man mal sehen, ob einer von den Talenten vom letzten Jahr einen Sprung macht. Aber das kann man schlecht einschätzen. Also es ist schon eine Wundertüte so ein bisschen. Mhm.
Ja, voll. Ja. Bin ich auch bei dir, ja. Man wird sehen. Ja, Small Forward natürlich, Jalen Brown gesetzt. Auch ganz stark. Also mit Tatum auch einer. Ich würde Tatum, Brown und Smart so nehmen, die wirklich sich stark entwickelt haben. Letzte Saison also großen Schritt gemacht haben. Brown auch von nur Hausnummer von 13 auf 20 Punkte. Tatum dann auf der 4 von, habe ich da gleich, von 15 auf 23 Punkte. Also die Jungs haben wirklich da das Ruder übernommen und scoren, als gäbe es kein Morgen. Und das werden sie auch weiterhin kommende Saison tun. Ja? Also ganz klar. Also die Last liegt da beim Scoring auf deren Schultern. Und das werden sie auch wieder heuer stemmen. Ja? Von da Fantasy weiß dahinter tut sich halt relativ wenig. Auf Small Forward Semi Ojeleye. Ja, also das ist eine Randnotiz. Es geht vielleicht noch in einer 30er Liga, dass das Sinn macht. Aber und Grant Williams, ein bisschen besser, aber auch nicht viel. Also da ist nicht auch. Ist zwar dünn besetzt, aber die meisten Jungs spielen ja da. Weit über 30 Minuten im Schnitt. Da kommt dahinter nicht viel. Ne? Kann auch nicht. Ne?
Also ganz ehrlich, sie sind dünn besetzt. Ne? Also wenn da einer ausfällt, kann Grant Williams oder Sammy plötzlich dann Zeiten kriegen, da muss man aufpassen.
Dann muss man den Weaver natürlich anwerfen, ja? Und die Jungs dann ins Boot holen und nachher dann wieder droppen. Das macht dann natürlich Sinn. Ja? Auf der 5, auch schon gesagt, Tristan Thompson, gute Ergänzung, würde ich auch sagen. Offensiv holt er viele Bretter. Ja? Also da staubt er ordentlich viel Rebounds ab. Ja? Ich glaube, das wird den mit Boston sehr helfen, zweite Chance zu bekommen. Und sehe ich auch als sehr gute Ergänzung, wird dann natürlich mehr oder weniger gesetzt sein. Ja? Und Theis dann den Backup spielen. Mein Theis könnte ja auch, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, eigentlich der immer auf der 5 gewesen, spielen. Aber Power Forward, ja.
Kann er ausspielen, ja.
Kann der er immer auch spielen, nicht. Genau.
Eigentlich kann er den Dreier, aber letztes Jahr hat er irgendwie verlernt. Mhm. Aber das lag auch, glaube ich, daran, dass er mehr Center gespielt hat und dann ist man halt unter dem Korb. Dann rotiert man nicht so häufig raus. Ja, und Robert Williams muss halt gucken, dass er nicht alles verschläft. Und Taco Fall, ja gut. Obwohl Robert Williams hat sich ein bisschen gesteigert, ne? Man muss das ehrlich sagen. Also in den Minuten, die er hatte, war er schon Energizer. Er ist auch 23, also so schlecht war er jetzt nicht. Aber ich glaube, dass Thompson und Theis sich die Zeit aufsparen werden und er wird ein paar Minuten kriegen. Aber er hat in 13 Minuten 4,4 Rebounds und 5 Punkte gemacht. Ne? Mhm. 72% Field Goal, also so schlecht ist es jetzt nicht.
Also so eine mehr oder weniger ein Mid-Drop für Arme.
Ja, so ein bisschen. Okay. Ja. Also. Dann gehen wir mal zum Thema sichere Bank. Ja.
Ja, habe ich eh schon. Ja. Also absolut, ja. Tatum, aber wie gesagt, Brown und ein Smart dahinter müssten auch zur Diskussion stehen, absolut. Aber Tatum natürlich die Nummer 1 hier. Ja.
Wackelkandidat bzw. Falle?
Ja, Falle ganz klar Kemba eben jetzt, wie schon angesprochen. Auch man hat gesehen, er ist injury-prone zuletzt gewesen, auch in der Bubble nicht super gespielt. Ist mir da schon zu riskant, muss ich ehrlich sagen.
Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass bei Boston so eine Art Point Guard-Fluch ist?
Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst.
Isaiah Thomas fing an mit der Hüfte, ne? Hat durchgespielt, ist nie auf die Beine gekommen. Kyrie Irving hat seitdem noch mehr Knie als vorher. Jetzt kommt Kemba Walker, hat noch mehr Knie als vorher. Mhm. Also irgendwie scheint das ein Fluch zu sein. Ich habe schon Angst um Jeff Teague. Okay. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Das ist richtig, ja. Jetzt wir werden ihn sicher verheizen am Anfang der Saison.
Genau, aber sie haben nicht Zips auf der Bank, von der Sicht geht es ein bisschen. Ja, Falle. Also ich würde als Falle Aaron Nesmith nehmen, weil ich glaube, er nicht so gut ist, wie er gemacht wird. Aber das ist eine, weil von den normalen Spielern bei Teague erwartet man nichts. Ne? Und die anderen Spieler werden ihren Floor haben, der vernünftig ist. Ich glaube, wenn man über Fall überhaupt reden kann, ist es vielleicht Nesmith, weil man ihn besser ansieht, weil er an 14 gezogen wurde, meine ich. Und dadurch, man meint, er wäre ein besserer Spieler, aber er ist halt jung und da könnte man ein bisschen zu hoch reingehen. Aber so richtig fallen sehe ich da nicht. So, Sleeper, Jeff Teague.
Ja. Also für den Beginn der Saison auf jeden Fall, ja. Kann man das nehmen. Ja, sonst gibt es ja nicht viel Sleeper. Wie gesagt, wenn was aufpoppt, dann muss man dann den Weaver abgrasen. Für die Jungs aus der zweiten Reihe, die dann eine kurze Zeit oder auch längere Zeit ein bisschen mehr Spielzeit dann bekommen und Value bringen. Aber ansonsten ist relativ dürftig sonst. dass es hier Sleeper gibt, meiner Meinung nach.
Ja, und Trade-Kandidat? Ich sehe da nicht wirklich Trade-Kandidaten. Nee.
Ich auch nicht.
Na, es sei denn, sie kriegen Kemba Walker weg und holen John Wall.
Der Nächste. Mit seiner verletzten Historie. Mit einer schlimmen.
Für die Leute da draußen, das war ein Scherz.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Danny Ainge... Dafür ist Danny Ainge viel zu ruhig, um John Wall sich in den Tret reinreden zu lassen. Er müsste ja sehr schlecht einen Pick noch abgeben und das will er ja nicht. Also von der Sicht her... gehe ich davon aus, dass Trade-Kandidaten sehe ich da nicht wirklich im Team. Ich glaube, die werden die Saison fast so zu Ende spielen. Es sei denn, es kommt noch jemand dazu, der irgendwo im Buyout war. Das kann natürlich auch sein, aber de facto sehe ich da nicht wirklich nicht wirklich was. Gut.
Gut.
Next Team.
Next. Die Toronto Raptors, die ich ja schon fälschlich am Anfang erwähnt habe, sind jetzt an der Reihe. Bitteschön.
Die Toronto Raptors, die wir letztes Jahr nicht mehr gemacht haben, fällt mir auf, ne?
Ja, du hast dein Gedächtnis. Hut ab, Hut ab.
Das war einer der drei Teams, die wir am Ende nicht mehr gemacht haben. Wir müssen uns eigentlich entschuldigen, dass wir den Meister nicht mehr gemacht haben, aber...
Den Ex-Meister. Genau, aber damals Meister.
Genau. Also eigentlich hat sich am Team, außer die Center-Position, gar nicht so viel verändert. Point Guards ist weiterhin Kyle Lowry. Man hat jetzt Malachi Flynn, den ich als gar nicht so schlecht empfinde, als Backup geholt. Im Shooting Guard bleiben Fred VanVleet und Norman Powell und der ewige Patrick McCaw, der schon wieder ein Verletzungszeichen hat. Terrence Davis, der für mich ein super Talent ist, hat ja andere Probleme gerade. Ich glaube, da war was irgendwas mit Frauenschlagen und so weiter. Da wird einiges kommen. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Small Forward ist OG Anunoby gesetzt. Aber danach weiß man nicht, ob Stanley Johnson endlich mal den Durchbruch schafft nach der, ist er schon in der fünften Saison. Ich meine, ich habe ihn oben noch als Trading-Karte von 2016-17. Also wenn in einer
kannst du stolz drauf sein.
Ich verschenke die als Rookie-Karte. Ich kann sie auch verschenken. DeAndre Bembry ist aus Atlanta gekommen, den ich da gar nicht so schlecht gesehen habe. Muss man mal sehen, was da noch raus wird, weil hinter Anunoby ist ja nicht so viel. Da kann er sicherlich vielleicht was werden. Power Forward ist Pascal Siakam, danach auch wieder O'Shea Brissett und Alice Johnson. Also das ist auch nicht wirklich dicht besiedelt. Auf Center hat man ja im Endeffekt alle Center verloren, ne? Außer Kollegen Boucher. Und hat dann zusätzlich noch, damit er nicht ganz alleine spielen muss, noch Aaron Baines rangeholt. Und unser Lieblingsfreund, Oleksandri Len, oder wie er auch heißt, der ein das Spiel aussieht, als ob er ein 20-10, 5-Blöcke-Monster ist und die nächsten drei Runden 0 und 3 macht.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also man, das ist ja immer, auch das ist ja so ein Spieler, warum man immer glaubt, dass er nochmal eine Karriere macht. Wir kommen ja gleich noch zu Sleepern, da können wir auf die Center nochmal, denke ich mal, eingehen, weil da hängt sicherlich einer der Sleeper rum. Aber das ist so der Punkt, dass also Aaron Baines ist aus Phoenix gekommen, Boucher ist gehalten worden und Alex Len ist aus Sacramento dazu geholt worden.
Der zählt, ja.
Rotation.
Ja, Point Guard Kyle Lowry, muss man sagen, Hut ab für das, was er letzte Saison geleistet haben, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Hat 36 Minuten im Schnitt gespielt. Heftig. Ja, aber Monster-Saison von ihm, 20 Punkte, 7,5 Assists, 1,4 Steals. Hut ab für den Jungen, also da kann man nicht mehr dazu sagen. Ob das heuer so reproduzierbar ist, fraglich. Aber er wird wieder eine tragende Rolle spielen, das ist klar. Ob er verletzungsfrei bleibt, ist dann das andere. Ansonsten dahinter hast du erwähnt, relativ wenig. Zu Flynn kann ich wenig sagen. Aber könnte natürlich interessant werden, falls es Verletzungen gibt. Aber jetzt grundsätzlich sehe ich das eher wenig, wenn alle fit bleiben. Dann bei Shooting Guard natürlich Fred VanVleet wieder gesigned, wie du schon richtig gesagt hast. Ja, auch mega Bank hinter Lowry, 35 Minuten, 18 Punkte, 6,6 Assists. Der Junge hat seine mega Entwicklung hingelegt und das wird sicher auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, denke ich. Also auch eine Bank hier. Dahinter Norman Powell gefällt mir sehr gut. Ja, also hat auch in der Bubble mächtig mächtig Ausrufezeichen gesetzt und sehe ich als ganz starker sechster Mann, oder? Bin ich da richtig? Siehst du das ähnlich?
Bei Powell?
Ja. Mhm. Ja, also sehr interessanter Mann, auf jeden Fall am Radar haben, gute Quoten, kann Dreier rein knallen ohne Ende und auch ja, ziemlich underrated, gute Quoten, 1,2 Steals und ja, das macht schon was her. Auch seine Steigerung von 9 auf 16 Punkten letztes Jahr. Ziemlich derb. Also bei Toronto gibt es ja einige Kandidaten, die sich da enorm weiterentwickelt haben. Ja. Auch OG natürlich auf Shooting. Small Forward. Genau, danke, dass du mir raushilfst. Das Gehirn fängt schon ein bisschen abzubauen, zu später Stunde.
Wir haben doch erst 9 Uhr morgens.
Ja, ja klar, wir sind gerade erst aufgestanden. auch OG könnte den nächsten Step machen. Defensive Stats sind halt sehr geil bei ihm, auch 1,4 Steals, auch schon knapp über 10 Punkte im Schnitt. Ja, sollte man auf jeden Fall am Radar haben. Ist natürlich auch weiterhin gesetzt, von daher wird das auch interessant, wie er sich weiterentwickelt. Toronto ist ja generell eine gute Umgebung, um Talente weiterzuentwickeln. Also möglicherweise auch hier bei ihm Next Step. Wird sicher kein Siakam werden, aber ja, hat seine anderen Qualitäten. Bembry hast du angesprochen, sehe ich sehr interessant hier. Auch einer, der ja von Defensive Stats lebt. Ganz mies ist halt bei Freiwürfen. Ja, also da ist er, ich glaube, seine Freiwürfe sind irgendwas um die 50-55%. Ja, die Sample Size ist wahrscheinlich nicht die größte, aber trotzdem, das tut halt ein bisschen weh oder ziemlich weh. Aber ansonsten ist es interessant für tiefe Ligen, auf jeden Fall Bembry am Radar halten. Ja, Stanley Johnson glaube ich nicht dran, dass der noch irgendwas reißt. Ja, auf der 4 Siakam natürlich gesetzt. Gibt es keine Überraschungen. Braucht man nicht allzu viel sagen. Und ich meine, da gibt es dahinter relativ wenig. Aber da könnte eben dann, wenn man auch schon auf die 5 schielt, ein Chris Boucher teilweise Backup-Minuten spielen. Kann ja auch beides, die 4 und die 5 spielen. Ganz interessanter Mann, also ein Minutenmonster eigentlich, wenn man seine Stats hernimmt. Der jetzt natürlich das Vertrauen bekommt, scheinbar auch hier den nächsten Schritt zu machen. Von daher komme ich dazu gleich später nochmal dazu. Ist so ein Sleeper-Kandidat, kann ich jetzt schon ein bisschen verraten. Ansonsten wird Baines starten auf der 5, eh klar. Hat man auch gesehen, er kann auch noch einiges. Ja, also bei Phoenix auch von draußen relativ stark geworden, Aaron Baines. Ist da auch heiß gelaufen, einige Male bei den Suns, also nicht zu unterschätzen, auch wenn er auch schon ein bisschen älteres Semester ist, was ich gar nicht wusste. Also dürfte auch schon 34 sein, glaube ich.
32.
Oder 32
erst. Ich guck mal für dich nach.
Guck mal. Moment. Ja, ich lasse mich gern korrigieren.
33.
Ah, schon. Beide in die gegriffen. Genau zwischen 32 und 34. Egal, who cares. Ja, auf jeden Fall finde ich ja gute Ergänzung. Wird starten, wie gesagt, aber nicht die meiste Zeit bekommen, weil ich sehe eben eher am Boucher dann gehen. Und Len, unser Liebling, wie du schon angesprochen hast. Ja, also immer wieder versucht man sich einzureden, da wird doch noch was und er gibt dann auch Zeichen. Die waren aber dann wieder durch desaströse Partien dann wieder dann überschattet werden, sagen wir es mal so. Von daher, mittlerweile muss ich ehrlich sagen, muss man den abschreiben, den Jungen. Ne? Aber ja, irgendwie traue ich es mich dann doch nicht 100%, weil Toronto vielleicht, wenn wer ausfällt, der dann mehr Spielzeit bekommt, wer weiß das auch schon. Aber bis jetzt mehrfach enttäuschend, von daher lieber nicht verbrennen, würde ich sagen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Ja. Das ist sowieso ein Kandidat, der eher am Waiver herumlungert und dann kurzfristig ihr an Bord holen könnt. Es ist sicher kein Ziel im Draft.
Gut. Kommen wir zur... Hast du da gerade die Handwerker im Raum?
Ja, ich habe ein bisschen in die Tastatur gehackt. So.
Ja. Wieder Pick genommen, ne? Irgendein Spieler, den ich nicht haben darf. sichere Bank. Kyle Lowry oder Siakam?
Ja. Normalerweise müsstest du Lowry nehmen, aber mit den Alter und Verletzungshistorie ist es ein bisschen bisschen Risiko, mehr als Siakam. Also wenn dann, es ist halt, was man halt auch braucht. Ja. Also man muss das abwägen. Von daher würde ich eher ganz leicht Siakam-mäßig gehen, wenn auch ungern. Hm.
Okay. Falle?
Falle gibt es relativ wenig, aber würde ich dann, wenn ich eher, müsste ich eher leider, so leid es mir tut, Lowry nehmen, weil das, was er letzte Saison geliefert hat, ich zweifle hart daran, dass das wirklich so sich so reproduzierbar ist. Ja, das tut mir eigentlich schrecklich leid, obwohl ich den Jungen mag. Aber könnte eine Falle sein in dem Fall, da das ein Einbruch oder eine Verletzung auch kommen wird können.
Sleeper sind wir uns, glaube ich, Sleeper sind wir uns einig, könnte Chris Boucher sein.
Ne? Ja, wie gesagt, das Minutenmonster, 13 Minuten nur letzte Saison gespielt, aber schon einen Block rausgehauen, 6,6 Punkte und fast 5 Rebounds. Also wenn man das nur verdoppelt, annähernd verdoppelt, von den Minuten her, wird natürlich nicht so auch hier verdoppelt werden, die Stats, wissen wir alle. Aber das hat schon einen guten Outlook. Ja. Es ist sehr, sehr reizvoll, sich mit Perth 36 oder anderen Zahlen bei diesen Jungen zu spielen. Und da auch das Vertrauen scheinbar bekommt von der Franchise, hier den nächsten Schritt zu machen. Also ist das ein ganz, ganz interessanter Sleeper-Kandidat auf jeden Fall.
Ja. Ja. Haben wir irgendeinen, der getradet werden kann? Da Toronto ja sehr wahrscheinlich darauf abzielt, in der nächsten Free Agency irgendwie was zu machen, habe ich so das Gefühl, dass da gar nichts passiert, oder? Die müssen ja noch umziehen nach Tampa. Sie spielen ja nicht in Toronto, sondern in Tampa.
Richtig.
Das T ist geblieben. Was ganz witzig ist, weil in Tampa gibt es ja ein Baseballteam und die sollten letztes Jahr die Hälfte der Saison der Spiele mal in Kanada machen. Das war das Gespräch. Jetzt spielt Toronto wegen der Corona-Grippe Basketball in Tampa. Also es ist so ein bisschen schon so, es gibt schon interessante Wege und Irrungen und Wirrungen. Aber ich glaube, da geht keiner. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn jetzt einer da wegtradet wird, für was.
Ja.
Ich glaube, die Moves sind jetzt alle passiert, also da wird ja auch nicht viel passieren. Da kann doch jemand dazukommen im Buyout, aber das ist ja keiner, der weggetradet wird.
Ja, sehe ich ähnlich, ja.
Okay, dann höre ich jetzt auf mit dem Pott. Weil nee. Jetzt kommen ja die Sixers und wir wissen ja alle, dass er mich ja das perfekt auf die Sixers vorbereitet ist, wie jedes Jahr. Sein Lieblingsteam, er weiß genau, was passiert ist, also leg los oder soll ich das dann doch lieber
übernehmen? Nee, du darfst gerne, ja. So schlimm ist das auch nicht. Du machst es gut.
Du darfst. Der Tyrese Maxey ist über den Draft gekommen, eins der Talente, haben sie relativ spät bekommen, aber ein sehr guter. Seth Curry ist in dem Trade für Josh Richardson aus Dallas gekommen. Dazu hat man noch Isaiah Joe geholt. Auch ein guter Werfer an 48. Stelle. Ryan Burkhoff ist als auch aus Dallas gekommen. Der ist letztes Jahr, glaube ich, da gewaved worden und ist auch ein Dreierwerfer. Danny Green ist über den Trade mit Al Horford von OKC gekommen, vormals ja Meister. Und wenn man sagt, es gibt ja den Patrick McCaw, ne? Der hat ja bis wie viele letzten Jahre immer Meistertitel gehabt, 3 Stück, ne? Danny Green hat jetzt schon den dritten Titel, ne? Richtig? Er hat Titel mit San Antonio, mit den Lakers und mit Toronto. Also korrekt, von der Sicht her darf man das nicht unterschätzen, dass man so ein Team hat. Dazu ist da Terrence Ferguson noch auf Small Forward gekommen, auch aus OKC. Mike Scott ist geblieben, Paul Reed haben sie noch gedraftet, auch kein schlechter Spieler. Und als Center ist Dwight Howard gekommen von den Lakers und ich denke mal, da haben sie einen guten Backup für Joel Embiid. Und Tony Bradley, der eigentlich in Utah war, nach Detroit gegangen ist und dann am Ende in Philadelphia gelandet ist. Wenn wir die Houston Rockets machen, oder beziehungsweise das Thema Ariza, müssen wir ganz klar aufpassen, wo der überall gelandet ist. aber Tony Bradley, Howard und Embiid sind ähnliche Spielertypen. Also glaube ich, dass das einfach nur, wenn Embiid raus ist, dass dann die einfach ein Center unterm Korb stellen, damit da überhaupt einer steht und ein bisschen reboundet. Weil beide können gut rebounden. Und ich glaube, das ist dann das A und O, wenn man von draußen wirft. Gut, Rotation ist dein Thema.
Ja, genau. Du hast es schön eingeleitet. Ja, was sich bei Philly immer dreht, natürlich die Diskussion um Ben Simmons, der weiterhin jetzt hier an der 1 gelistet ist natürlich. Aber es ist ja schon öfters oder schon länger die Rede, dass er auch auf der 4 auflaufen könnte. Ehrlich gesagt, auch als Philly-Fan, wie du mich ja geoutet hast, Ich sehe das zwar nicht so eng, aber ja, du hast schon recht. Ich sehe mir die Jungs gerne an, aber hauptsächlich wegen Embiid, muss ich sagen. Ich bin gar nicht so ein großer Simmons-Fan. Ja, also wird spannend, sagen wir mal so, zu sehen, wie er sich weiterentwickelt, ob da noch was kommt. Ja. Er hat jetzt ein paar Dreier letzte Saison genommen, die ja hart gefeiert wurden, zu Recht. Ob das eine Fortsetzung findet, ja, wird sich weisen, aber es ist halt auch eine Liability ein bisschen, ja, sein fehlender Wurf. Und bin gespannt, ob man ihn da weiter primär auf der 1 spielen lässt, weil man hat ja eigentlich einen Shake Milton, der letzte Saison ja klar aufgezeigt hat, dass es da Talent gibt, auch auf der 1. Mit seinem 39-Punkte-Spiel zum Beispiel gegen die Clippers. Hat auch sehr stabile Quoten. Zwar wenig Defensive Stats, aber der Junge hat schon Talent und man hat ja auch gesagt, Daryl Morey hat auch gesagt, dass er sehr gespannt ist auf den nächsten Schritt von Milton. Also die Franchise vertraut ihm da auch scheinbar. Also wird spannend zu sehen, wer da auf der 1 quasi dann federführend spielen wird, aber wahrscheinlich Simmons natürlich und Backup. Schick Milton Status Quo jetzt, oder bin ich da eh richtig informiert oder zu sehr Fanbrille auf?
Keine Ahnung, ich denke mal, Shake Milton wird auf jeden Fall spielen, glaube ich. Was Simmons, ja, wird er wahrscheinlich gar nicht auf der, das ist die Frage, wie die Rotation jetzt aussieht. Ne?
Weil das kann nämlich viel durcheinander würfeln sonst dann.
Genau, weil eigentlich ist das Curry Shooting Guard, also aber auch, eigentlich ist das Curry der Six Man. Und eigentlich müsste Danny Green von Small Forward auf Shooting Guard rübergehen und dann wäre ja vorne, wenn Harris auf Small Forward geht, für Ben Simmons wieder auf Power Forward Platz. Mhm.
Genau.
Ja, also das entscheidet, glaube ich, Doc Rivers jetzt mehr oder weniger. Das ist eine schwierige Geschichte.
Genau, das ist jetzt noch nicht so wirklich absehbar. Daher ja, muss man das ein bisschen noch so stehen lassen und das einfach weiter verfolgen. Aber gehen wir jetzt davon aus, dass Simmons eben auf der 1 starten würde. Dann, wie gesagt, starker Backup Milton. Den würde ich auf jeden Fall durchaus in den späten Runden im Draft ins Auge fassen. Ansonsten, ja, sagen wir mal im Shooting Guard Seth Curry. Startet, wissen wir auch, Dreier-Spezialist. Sehr gute Quoten auch zuletzt gezeigt in Dallas. Ja, also da weiß man, was man bekommt. Dahinter Korkmaz. Isaiah Joe weiß ich zu wenig, also spielt sich relativ wenig dann ab, direkt. Wie gesagt, kann ja auch ein Danny Green eigentlich spielen. Aber interessant ist eben, dass viele Shooter jetzt ins Team gekommen sind. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Das war ja auch so ein, auch eben ja, eine Schwäche bei den Sixers zuletzt. Eben Danny Green, Small Forward, du hast schon angesprochen, viele Titel jetzt gewonnen, aber auch schon 33 in der Bubble, nicht wirklich gut gespielt. Aber noch immer defensiv beschlagen natürlich, mit seiner Erfahrung und auch mit seinen 1,3 Steals und einfach mit seinen Namen und seiner Erfahrung, da macht er natürlich noch immer einiges her. Trotzdem wird man schauen, ob er nicht wirklich auch noch weiter abbauen wird jetzt. Man wird sehen. Er hat nur 36% Dreier geworfen, was eigentlich schlecht für ihn ist. Dahinter Fiebel, sehr interessanter junger Mann, der auch, wie gesagt, defensiv mega stark ist mit 1,4 Steals in 20 Minuten, 0,7 Blocks. Kommt halt wenig Scoring von ihm, aber wird sehr spannend, wie er sich weiterentwickelt. Also durchaus ein, ich sag's auch schon, ein kleiner Sleeper-Kandidat, wenn man diese Stats braucht und sucht. Ferguson wird eher nur das dritte Rad am Wagen sein, obwohl er auch nicht uninteressant ist, aber eher auch nur mehr purer Scorer, eher, wie man es in OKC gesehen hat. Dann ja auf der 4 gesetzt Tobias Harris, sollte eigentlich eine Bank sein, mehr oder weniger. Dahinter Mike Scott, die Resterampe. Prison Mike, wie er auch liebevoll genannt wird von einem anderen Podcaster, einem Bekannten. Ja, also wirklich, passt wirklich. Also Viech einfach nur, derbes Viech. Kann aber fantasymäßig halt nicht mehr viel als ein paar Dreier und Rebounds abgreifen. Und ja, auf der 5 dann, bevor mich meine Stimme verlässt heute schon. Sie kratzt schon ein bisschen.
Oh Gott.
Ja. Corona. Ja. Corona. Ja, ich rede ja unter Tag so wenig, auch beruflich, von daher. ja, Joel Embiid natürlich, ja. Also muss man sofort an Nummer 1 draften, ja, Fanbrille auf. Ist natürlich immer Verletzungssorgenkind. Aber ja, ganz, ja, einfach mein, da habe ich die Fanbrille gerne auf bei ihm. Muss man nicht wirklich viel dazu sagen, wenn er fit ist. Ja, Monster. Und wir sehen auch, wie wichtig er ist, wenn Simmons eben einknickt oder ihm nicht spielbar ist. Ja. Als Scorer, dann wird es natürlich schwer, dann lastet alles auf ihn. Ja. Dahinter, ja, du hast schon gesagt, guter Backup, Dwight Howard, finde ich funny, dass er kommt. Ja. Mal schauen, wie die Chemie zwischen den beiden ist. Sie können sich hassen oder auch lieben. Ja, ich tippe eher auf hassen, ja, aber wer weiß, mit Dwight Howard ist es sicher nicht einfach, aber vielleicht drauf.
Dwight Howard, der schon dachte, er hätte
ein Problem
mit den Lakers,
ja,
und dann zu sagen, oh,
tweetet Lakers und dann, ja.
Ah, ja, dann kriege ich doch woanders hin. Das ist doch typisch Dwight Howard, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, wie Kommunikation stattfindet. Ne? Eine denkt, geht das im Raum, ich habe einen Deal, obwohl nichts unterschrieben ist, per Handschlag. Und die andere Seite sagt, ich habe ja nichts gemacht, ich habe ja den Handschlag ja nicht gehabt mit ihm. Also von der Sicht her, also ich war nach oben.
Ja.
Aber wie gesagt, er hat ja schnell daheim eine Mannschaft gefunden und ich glaube auch, es hätte ihn schlimmer treffen können, oder?
Das auf jeden Fall, ja. Also fantasymäßig auch, wenn man es betrachtet, gar nicht so schlecht die Landung hier bei Finn, bei den Sixers. Wie gesagt, Embiid wissen wir ja, kann oft ausfallen. Wenn er dann nachrückt, ja. Aber er ist ja bei den Lakers ja auch hin und wieder gestartet. Zumindest in der Regular Season. Viel hat man aber trotzdem nicht erwarten können von ihm. Ja? Also das Monster ist ja schon lange nicht mehr Dwight Howard, aber ja, wenn es so weit kommt und Embiid ausfällt, dann könnte man ihn vom Waiver holen. Wenn man in einer tiefen Liga ist, kann man ihn auch draften, okay. Aber ja, würde ich jetzt nicht so fixiert darauf sein. Tony Bradley ist interessantes Talent. Aber ja, wenn alle fit bleiben, wird es ganz schwer, dass er da hier relevant wird.
Hm?
Der zählt so far, würde ich sagen.
Sichere Bank, nachdem du die Rotation abgeschlossen hast.
Ja.
Da habe ich dir das
weggegriffen. Nein. Alles klar, aber sichere Bank muss man Harris nehmen, meiner Meinung nach. Da kriegst du wirklich alles auf den Punkt genau, was man sich erwarten kann, 20-7 circa, bei guten Quoten. Halt wenig Defensive, aber ich glaube, er ist eines über Jahre schon solide und von daher eher noch interessanter. Ansonsten natürlich Embiid eigentlich, ja. Mit Fanbrille auf wieder. Aber da ist halt immer diese Verletzungsanfälligkeit dabei. Aber ja, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ja. Embiid oder Harris.
Ja. Falle?
Ja, Falle, also. Das ist das halt, ja. Mein Simmons kann man nicht als Falle irgendwie bezeichnen, man weiß, was man bekommt, aber wie gesagt, kommt auch darauf an, wie er jetzt spielen wird, das ist ein bisschen unklar. Daher kann man vielleicht, kann sich da geringfügig schon noch etwas tun, nicht so Unrelevantes dann auch von den Stats her, dass er da zum Beispiel Assists weniger hat, wenn er auf der 4 spielt, etc. Pauschal gesagt jetzt, man wird sehen, aber Falle, ich bin eher so ein Danny Green. Ich sage, der baut extrem ab, ja. Ich glaube, da kann man nicht mehr den alten Danny Green erwarten und manche haben noch immer diesen Mythos dann im Kopf. Und ich glaube, da kommt, der Tank wird langsam leer bei Danny Green. Aber
das
ansonsten.
Ich muss zwischendurch schauen, wie die Stats von Cyber sind, weil der ja eigentlich auf der Position gespielt hat. Und der hat nämlich eine 36-prozentige Dreierquote getroffen. Man darf das ja nicht unterschätzen, weil der ist ja defensiv echt beschlagen. Ein
ja.
guter Mann.
Genau.
Und ich gucke mal, was Danny Green für eine Dreierquote hatte. Können wir ja mal schauen.
Na, 36 habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Also ziemlich gleich, aber für ihn halt schlecht.
Die sind gleich, also 1% mehr.
Ja.
Das Volumen ist etwas weniger bei Cyborg. Also so weit ist Cyborg gar nicht von ihm weg.
Eben.
Macht aber mehr Blocks, mehr Steals und meiner Meinung nach hat er auch mehr Upside.
Also deswegen weiß ich absolut.
Nicht, ob Green da irgendwann nicht sogar von ihm abgelöst wird. Das kann schon gut passieren.
Ja, kann halt sein, dass er ihn dann in den Playoffs vielleicht dann vermehrt wieder, wenn er jetzt nicht zu sehr abkackt, mehr Minuten noch geben aufgrund seiner Erfahrung. Aber Regular Season mäßig sehe ich das ähnlich wie du. Ja? Also da sehe ich ihn eher, sehe ich Fireball eben schon in den Startlöchern scharren, ja, und in auch definitiv mehr Upside und irgendwann den Rang ablaufen, ja, früher oder später.
Sleeper?
Ja, in dem Fall ist schwer, ja. Shake Milton würde ich eher gehen, ja, Milton und Feibel, aber eher dann auf Milton, ja, aufgrund der schon gezeigten Leistungen zuletzt und auch dem, was ich schon vorher erwähnt habe, ja.
Vielleicht sogar Tyrese Maxey, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
No comment, as you know.
Ja, I know. wird irgendjemand noch getradet? Ich gehe mal davon aus, sie werden keinen Harden-Trade machen.
Warum nicht? Ben Simmons für Harden.
glaube ich, ja.
Also
ich glaube nicht, dass sie in der Saison was ändern werden. Die werden diese Saison gucken, ob sie durchkommen.
Und
wenn das nicht funktioniert, dann werden sie das nächste Saison traden.
Ja.
Sie haben ja jetzt das, die Alten, das Horford los.
Toto. Und ich glaub, aber echt schmutziger Abgang, muss man ehrlich sagen. Also mit Horford, da war ziemlich nach viel Nachtreten auch. Nicht nur von den Philly-Fans und generell. Das war nicht schön anzuschauen. Ja. Auch wenn er, wie gesagt, die Liaison formuliert, diplomatisch formuliert, nicht wirklich gepasst hat, aber das hat er natürlich nicht nötig gehabt, ja, Al Horford. Ja. Aber hat nicht gepasst einfach in Philly, ja, mit ihm, ja, das stimmt schon.
Ja, und man hat ihm halt einen zu hochdotierten Vertrag gegeben.
Das auch, ja.
Das große Problem. Mhm. Aber man ist ja losgeworden bei OKC, da kommen wir ja irgendwann mal später zu. Da kommen wir nämlich, diese Gruppe werden wir relativ spät machen müssen, weil wir haben festgestellt, dass OKC, so Fun Fact, wie viele Spieler im Kader hat.
Zu viele.
Ja, ich glaube gefühlt 25 bis 30. Also fast ein Fußballkader im Moment. Und da müssen wir noch schauen, wer da noch alles bis Mitte Dezember gecuttet wird. Die Atlantik haben wir jetzt, glaube ich, so gut wie durch. Ne? Da kommt ja kein Team mehr dazu. Wir werden natürlich jetzt Content liefern müssen, damit wir recht schnell euch auch auf Stand bringen können. Wir werden am Wochenende die nächste aufnehmen, die nächste Folge. Wir hatten uns auf die Pacific dann geeinigt, ne? Die als nächstes zu nehmen, also auf der anderen Seite.
Yep, richtig. Na?
Und werden dann in der Woche dann weiteren Content aufnehmen, sodass wir hoffentlich bis Mitte Dezember mit allen 6 Folgen durch sind, sodass ihr dann noch eine Woche Zeit habt, euch auf die Fantasy-Saison und auf die richtige Saison zu freuen. Hm.
Ja, hast du richtig gesagt, schön gesagt, wir müssen liefern. Latte ist wie immer sehr hoch angesetzt. Zwischendurch werden wir auch noch eine Folge für den Basketball.de-Manager einbauen, aber das wird eher eine Solo-Session, eine kurze von mir werden, um da auch Sleeper ausfindig zu machen. Aber auf jeden Fall, ja, wir haben viel vor. Bleibt dran, lasst ein Abo hier, tretet unseren Discord bei, um eben auch zum Beispiel die Fantasy-Liga mit uns, mit den anderen Podcastern da mitzuspielen, diesen Spot zu gewinnen. Und informiert euch über unseren Twitter-Kanal und Blog, dann seid ihr immer am Ball und dann kann fast nichts schief gehen. Ja? In diesem
auch
Sinne.
Im hohen Alter kann da fast nichts schief gehen.
Außer der Rücken kaputt. Ja.
Oh Gott, erinnere mich nicht daran.
Nee, okay. Alles gut. Ja, super. Also in diesem Sinne, bis bald. Wir hören uns bis in Kürze denn, wieder. Ciao, Baba.
Ciao. One-on-one here. James doubling up the Clippers. Clean up on aisle three. Clean up on aisle three. Someone call someone because there's a clean up on aisle three.